kleine Utopie.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Das Thema heute hat natürlich auch mit Empathie zu tun. Wir wollen heute darüber reden, inwieweit Recruiter, Personalberater Empathie identifizieren und in die Auswahl einbeziehen können. Und da fange ich doch gleich mal mit einer These an, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Missfallen erregen wird. Aber das kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Ich sage, möge doch der Wettbewerb, mein Wettbewerb, aus möglichst vielen nicht empathischen Beratern bestehen. Weil, wenn ein Berater nicht über Empathie verfügt, der gar nicht weiß, wovon wir sprechen. Das heißt, wenn der im Rekrutierungsprozess gefragt wird, ist der Kandidat empathisch, dann sagt er im Zweifel immer ja. Er weiß aber nicht, wovon er redet. Und das ist das Interessante. Wenn du selbst nicht über Empathie verfügst, dann kannst du Empathie nicht beurteilen, weil es sagt dir nichts. Und das, finde ich, ist für empathische Berater, so wie ich, ein sehr angenehmer Wettbewerbsvorteil. Und jetzt komme ich zu unserem eigentlichen Thema. Natürlich stelle ich während des Rekrutierungsprozesses fest, ob jemand über die notwendige Empathie verfügt oder nicht, weil ich sensibilisiert bin. Ich weiß ja, dass es das eigentlich am Ende des Tages das wichtigste Thema ist, neben allen anderen Führungseigenschaften. Aber wenn jemand darüber nicht verfügt, wird er nie, nie ein guter Leader. Und das ist für mich entscheidend. Deswegen ist es im Rekrutierungsprozess so wichtig. Und dann muss man als Berater, als verantwortungsvoller Berater seinem Klienten sagen, diese Person, die von Papier her toll aussieht, toller Lebenslauf, bringt alles mit, fehlt leider die Empathie. Und ich persönlich habe sehr selten, da habe ich dann Fehler gemacht im Nachhinein, sehr selten nicht empathische Menschen vorgestellt. Ohne Empathie geht bei mir nichts. Jetzt seid ihr dran.
An welchen Stellen, Heiner, das würde mich sehr interessieren, weil diese ganze Passion schwappt richtig hier rüber zu mir auf diesen Stuhl für das Thema, auch für den Mehrwert in der Besetzung. An welchen Stellen würdest du sagen, hilft dir deine Empathie am allermeisten?
An welchen Stellen? Mhm. Das ist fast immer der Gesamteindruck. Ich habe jetzt einen Fall gehabt, der ist noch nicht publik, bei einem sehr großen Unternehmen, wo eine Person ausgetauscht wird nach 5 Jahren und es durfte keiner mitbekommen. Das haben wir geschafft. Und diese Person war vom ersten Tag an, also die neue, mein Favorit. Und ich musste zunächst einmal meinen Klienten davon überzeugen, dass diese Person überhaupt in Frage kommt. Den hat das Thema Empathie überhaupt nicht interessiert. Der hat gesagt, der kommt von der falschen Firma. So viel zu voreingenommen hat. Und ich bin dran geblieben. So, ich habe diesen Menschen kennengelernt. Und hier geht es auch noch darum, dass eine Frau durch einen Mann ersetzt wird. Was ja in Deutschland nicht so ganz einfach ist, wenn du in die Medien schaust. Wie? Da kommt jetzt ein Mann und die arme Frau, haben die weggetan? Ja? Und dieser Mann im Erstgespräch, in den ersten Sekunden, habe ich gesagt, der ist es. Und das ist der Gesamteindruck. Das ist die Art und Weise, wie er sich artikuliert, die Mimik. Total sympathischer Typ, null Unsinn geredet und total relaxed. Und diese Kombination gibt es vergleichsweise selten. Und für mich war das klar, den will ich da durchbringen. Und ich hatte echt wirklich Widerstände seitens meines Klienten, weil der aus der falschen Ecke kam. Der ist es geworden. Mein Klient hat sich überzeugen lassen, was ich toll finde.
Ja, ich habe mir so im Vorlauf auf diese Folge versucht zu überlegen, was man als sozusagen Tipp geben kann, wie erkennt man empathische Personen in einem Bewerbungsgespräch. Aber wie der Heiner schon sagt, ich glaube tatsächlich, oder habe es versucht, jetzt auch so ein bisschen auf mich zurückzuspielen, es ist einfach ein Gefühl. Wenn du selber empathisch bist, dann merkst du, die andere Person ist auch empathisch. Das heißt, wenn du selber nicht bist, wie der Heiner schon gesagt hat, dann kannst du das gar nicht erkennen. Dann kannst du schwer einen Tipp geben und sagen, an der und der Art und Weise, wie er sich verhält, siehst du, ob eine Person empathisch ist. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Weil am Ende des Tages, Recruiting ist ein People-Business. Wenn du eine Person bist, die Empathie hat, erkennst du eine andere Person, die empathisch ist. Und dann kannst du diese Person entsprechend auch empfehlen. Genauso gut erkennst du, wenn diese Person eben nicht empathisch ist. Und einen nicht empathischen Recruiter einen Tipp zu geben, fällt mir persönlich extrem schwer oder ist eigentlich nicht möglich, meiner Meinung nach.
Nein, der lernt das ja nicht. Das Empathie kannst du nicht lernen. Ja.
Ich finde auch spannend, wie ihr in der Hierarchie der, sagen wir mal, Eigenschaften, die jemand mitbringt oder mitbringen soll, dann doch die Empathie sehr hoch setzt. Also in dem Beispiel, das du gerade nanntest, obwohl das Industriewissen vielleicht fehlt, vielleicht sogar auch funktionales Wissen, du trotzdem ganz klar jemanden favorisierst, der erstmal auf dem Papier weniger geeignet als vielleicht manch anderer scheint.
Ja, weil aus Sicht des Klienten, der von der falschen Firma kommt. Alles andere hatte gepasst. Mhm. Aber irgendwie hatte der was gegen diese Firma. Und deswegen habe ich gedacht, ich überzeug dich, mein Lieber.
Und oft, wenn ich an Mitarbeiter und Kollegen in meinem eigenen Unternehmen denke, entscheide auch ich mich oft für Leute, bei denen ich sage, die verstehen mich, die verstehen, was wir hier machen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass die meine Kunden verstehen. Hingegen die Fähigkeit, jetzt genau zu wissen, wie man A oder B macht, wie jetzt die und jene Industrie aussieht und so weiter, spüre ich, ist relativ leicht beibringbar. Ja. Wenn die Empathie nicht da ist, dann fange ich mit der Person nicht an. Möchte ich gar nicht mit der Person arbeiten, will es meinen Kollegen auch nicht antun. Und gleichzeitig ist mir auch klar, im Erfolg, in Zusammenarbeit an den verschiedenen, doch sehr komplexen, auch menschlichen Themen, an denen wir arbeiten, ne, wird die Person scheitern, selbst wenn sie vielleicht ein gewisses fachliches Geschick mitbringt.
Ja, absolut. Das ist ja genau meiner Meinung nach in unserer Branche. Es gibt ja die gewisse Berater, die einen sogenannten Branchenfokus haben. Meiner Meinung nach ist das komplett egal. Wenn man als Executive Search Beratung unterwegs ist, geht es ja darum, die richtige Person in das richtige Unternehmen reinzubringen. Und da ist es egal, ob man selber jetzt eine super Branchenerfahrung in der Branche hat oder in einer anderen Branche hat, ist meiner Meinung nach komplett irrelevant. Es geht einfach nur darum, die richtige Person zu finden und diese in ein Unternehmen reinzubringen, was zu dieser Person passt. Das ist das A und O. Und ob wir jetzt in Branche X oder Branche A unterwegs sind, ist eigentlich komplett egal. Aber es gibt trotzdem nach wie vor Klienten, die sagen, nee, wir wollen einen Berater, der zum Beispiel nur im Handel unterwegs ist, weil wir jemanden aus dem Handel wollen. Meiner Meinung nach Unsinn.
Ja. Und du hast genau das Stichwort gerade gegeben, die Person muss passen. Entweder zu dem Unternehmen, wie es heute ist, oder zu dem Unternehmen, zu dem man es machen will. Dazu muss die neue Person passen. Und passen hat mit Branchenkenntnis aus meiner Sicht nichts zu tun. Branchenkenntnisse kann man sich sehr schnell erwerben, es sei denn, es sind ganz hochkomplizierte Sachen, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es gibt in der Tat eben viele Klienten, die deswegen einen Branchenexperten, sogenannten Branchenexperten nehmen, weil der angeblich jeden Menschen im Handel kennt. Ja und? Muss ich jeden Menschen im Handel kennen, um euch den richtigen Kandidaten zu liefern? Das wäre mir allerdings neu. Und aus Erfahrung, langjähriger Erfahrung, sage ich euch, das ist zu eng gedacht. Weil die bewegen sich eben nur in einer Branche. Ihr lasst alle anderen Branchen liegen, obwohl dort hervorragende Führungskräfte sind. Und nochmal, es kommt darauf an, die passende Führungskraft zu finden. Aber das gibt viele Klienten, die an dieser Stelle taub sind.
Ja, und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, vor allem in der aktuellen Zeit, auch eben Leute zu haben, die aus anderen Branchen kommen, die einen anderen Blickwinkel haben auf gewisse Themen. Wir schauen uns ja zum Beispiel auch die Automobilindustrie an. Da hieß es früher immer nur, ich will Leute, die auch aus dem Automotive kommen, die aus der Automobilindustrie kommen. Heutzutage heißt das, schauen wir uns doch mal vielleicht den ganzen Retail beziehungsweise auch von mir aus auch die E-Commerce-Firmen an. Vielleicht sind da Leute, die für die Zukunft wahrscheinlich nicht schlecht wären für uns. Ja, also da gibt es schon so einen kleinen Shift meiner Meinung nach, aber die wenigsten Firmen haben es verstanden.
Ja.
Es gibt noch viel zu viele, die immer sagen, wir sind in der Branche und wir brauchen die Besten aus der direkten Konkurrenz, damit wir gut sind.
So, und warum sagen die das? Weil die alle aus der Branche kommen.
Ja.
Das ist Inzucht.
Confirmation Bias.
Ja.
Absolut. Und dieses Thema birgt ja auf der Gegenseite das Thema Diversität. Und Diversität muss ich auch führen können. Wenn ich Diversität möchte, Diversität, auch die Vorteile der Diversität mitnehmen möchte für die Ergebnisse, weil ich zum Beispiel innovativ etwas Neues gestalten möchte, dann brauche ich jemanden, der das führen kann. Und das können halt typischerweise Menschen, die selbst sich schon in unterschiedliche Situationen hineingelebt haben. Das können dann damit auch verschiedene Branchen sein. Außerdem das Gefühl mitbringen, wie die Dinge jetzt zusammen funktionieren. Und wenn man danach prüft im Recruiting, glaube ich auch, hat man eine wesentlich bessere Besetzung, als wenn ich einfach nur nach dem einen funktionalen Blickwinkel laufe.
Ja, und da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Häufig werden dann Personen gesucht, die diesen Job, genau diesen Job schon mal gemacht haben. Da sage ich auch, warum? Ideal sind doch eigentlich Menschen, bei denen man aus dem Lebenslauf lesen kann, dass der nächste Schritt so eine Position ist. Weil die sind ehrgeizig, die haben was vor, die sind risikofreudiger als ihr Entscheider. Ja, die sind ja in der Regel total risikoavers. Deswegen muss diese Person schon mal bewiesen haben, dass sie es schon mal gemacht hat. Ja, das mag ja manchmal passen, wenn der Rest stimmt. Aber das als Kriterium, Ausschlusskriterium zu nehmen, halte ich für leichtsinnig. Weil da geht man an vielen tollen Potenzialen vorbei. Aber die wissen es nicht besser. Und als Berater, das wisst ihr ja, als Berater ist es manchmal sehr, sehr schwer, sein Gegenüber zu überzeugen, weil dein Gegenüber ja immer sagen kann, ich höre, was sie sagen, danke. Und trotzdem dann das machen, was sie für richtig halten, das ist das Los eines Beraters. Ja? Da hast du als Berater nur die Konsequenz zu sagen, das nächste Mal nicht mit mir.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie fühlt sich das an für euch, wenn ihr euch an der Stelle nicht verstanden fühlt und diesen Mehrwert auch nicht eingeholt fühlt durch einen Kunden? Ne? Und zweitens, was macht ihr damit?
Ganz schlecht.
Ja, ich hatte tatsächlich vor relativ kurzer Zeit einen Fall, wo wir dann auch am Ende des Tages die Suche abgegeben haben. Also wo wir einfach gesagt haben, wir suchen jetzt nicht weiter. So, es macht für uns keinen Sinn. Ihr nehmt es nicht an, was wir euch geben, was unserer Meinung nach auch der richtige Weg wäre oder die richtigen, in dem Fall natürlich die richtigen Kandidaten. Es ging natürlich über einen längeren Zeitraum, unendliche Gespräche, unendliche Beratungstermine gehabt. Und irgendwann sagst du halt einfach, okay, dann vielleicht ist da draußen ein Berater, der das mitmacht, der wirklich komplett nach eurer Pfeife tanzt, aber ich bin's nicht. So, und da muss man, auch wenn es einem selber natürlich wehtut, klar, das ist ein Projekt, was man da nicht abschließt, aber dann muss man den Weg gehen. Bleibt einem nichts anderes übrig. Man muss sich irgendwo da auch treu bleiben.
Absolut. Also ich habe einen Fall gehabt, wo da ging es um eine Vorstandsposition mit einem ganz klaren Commitment, dass die Person CEO werden sollte, ein Jahr später oder so. Und der Verwaltungsratspräsident, von dem ich nach dem ersten Gespräch einen guten Eindruck hatte, entpuppte sich als ein Mensch, der zwar sein Gegenüber ausreden lässt, aber sagt, unter den Bedingungen gucke ich mir den Kandidaten nicht mal an. Und zwar Kandidaten, die nicht bereit waren, an den Ort des Unternehmens zu ziehen, waren für ihn draußen. Als ich das erkannt hatte, habe ich das Mandat niedergelegt. Gesagt, so kommen wir nicht zusammen.
Nicht wettbewerbsfähig heutzutage.
Nein. Völlig verbohrt, der lebt in der Vergangenheit. Er hat das Sagen und der muss mit seiner Familie vor Ort leben. Die haben bis heute, das ist jetzt ein Jahr her, keinen gefunden. War mir klar. Aber der versteht das nicht. Und da muss man wir sind Unternehmer, da muss man selbst eine unternehmerische Entscheidung treffen und sagen, sorry, cut it. Denn das wird nichts.
Kann ich komplett nachvollziehen. Es hat ja dann eben auch im Ergebnis keinerlei Mehrwert. Nein. Weil die Entscheidung liegt dann beim Klienten nach wie vor.
Ja.
Und wenn eure Beratung entsprechend in eine ganz andere Richtung geht und ihr auch stabil und klar dabei seid und da kein Zusammenfinden zustande kommen kann, also dann ist das ja vergebene Liebesmühe auf allen Seiten.
Ja. Und lustigerweise hat das auch gar nichts mit, sag ich mal, Größenordnung des Unternehmens oder auch Alter des Unternehmens zu tun. Man denkt ja immer, die ganze Startup-Scale-Up-Szene ist super innovativ und offen für Neues. Aber genau auch in der Szene, wo wir auch viel unterwegs sind, gibt es genau die gleichen Probleme und genau die gleichen Themen. Also auch CEOs, manchmal auch, oftmals auch aus Unsicherheit, weil sie natürlich jung sind, gegründet haben und da jetzt irgendwie einen größeren Apparat unter sich haben, die da ganz genaue Vorstellungen haben. Nein, ich möchte jemanden reinhaben, der schon genau diese Position hatte und genau diese Wachstumsgeschichte mitgemacht hatte und genau in dem Umfeld unterwegs war. Und wenn du da mit anderen Persönlichkeiten auf ihn zukommst, der komplett blockiert. So, und das gibt es im Konzern, wie auch im Scale-Up, Startup, Unicorn-Umfeld, wie auch immer.
Ja, gibt es auch bei Familienunternehmen.
Ja.
Was zurückführt auf den Punkt, den wir in einer der letzten Folgen besprochen haben, die Reife der Führungsperson. Ja, wenn die Reife und das innere Selbstverständnis nicht ausgeprägt genug sind, sind die durch Unsicherheiten dann vielleicht verfolgt und erhoffen sich die Sicherheit durch vordergründige Merkmale. Wie, der hat das schon 5-mal gemacht.
Genau.
Wie gern würdet ihr in so einem Umfeld arbeiten?
Überhaupt nicht.
Okay, das war fast eine rhetorische Frage. Das ist wirklich herausfordernd. Ich rekrutiere ja nicht, wie ihr das tut in meinem Beruf. Nur ich habe schon in Unternehmen gearbeitet, in denen auch ich rekrutiert habe. Und wenn ich anschaue, wie wir eine Unternehmensberatung rekrutiert haben, war eine der Kernfragen, wie gut passt dieser Mensch in unser Umfeld beispielsweise? Die ersten Checks wurden immer gemacht, was jetzt bestimmte kognitive Leistungsfähigkeit und so weiter betrifft. Und danach war es relativ egal, was jemand ganz konkret mitbringt. Sondern wichtig war, inwieweit kann sich diese Person einpassen in unser Umfeld, inwieweit passt die? Eine Kernfrage, die wir gestellt haben, ist sowas wie, würde ich mit der Person am Abend ein Bierchen trinken gehen wollen? Weil ich als Stellvertreter einer Firmenkultur diese Frage beantworten muss.
Die stelle ich mir immer.
Mhm. Ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das könnte eben auch nochmal ein Tipp sein in Richtung, wie kann man im Bewerbungsprozess empathische Personen identifizieren. Aber auch wenn du ein Bierchen mit der Person trinken gehst und selber nicht empathisch bist, dann kriegst du sie auch nicht mit.
Zurück zur Ausgangslage.
Ja. Das stimmt. Das ist, wenn gewisse grundlegende Voraussetzungen nicht vorhanden sind, dann kannst du machen, was du willst, es bringt nichts. So, wir sind jetzt wieder zum Schluss gekommen und natürlich, wie kann es anders sein, die Empathie hat wieder gewonnen und auch die Tatsache, dass empathische Berater Empathie im Rekrutierungsprozess aufspüren, haben wir grundlegend besprochen und, glaube ich, glaubwürdig herübergebracht. Insofern freue ich mich sehr, weil wir beide sind ja sehr empathische Berater, spricht alles für uns. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Empathie ist keine Utopie.